Ja, herzlich willkommen. Es ist ein bisschen dünner besetzt, denke ich, wegen des Feiertags gestern, aber immer noch eine ganze Menge da. Also danke, dass Sie hier sind. Ja, wir haben das letzte Mal den Foliensatz nicht ganz zu Ende bekommen. Ich habe einen neuen Foliensatz ins Netz gestellt und was ich jetzt hier anzeige, ist sozusagen der Rest vom letzten Mal und natürlich der neue Foliensatz kombiniert. Ich steige so da ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Dort haben wir uns ja über Typografie unterhalten, also über die Frage, wie schauen eigentlich Schriften aus, wenn sie als Bilder sozusagen dargestellt werden. Da gab es so interessante Begriffe wie die Glyphen, also das Bild, das für einen Buchstaben sozusagen gezeichnet wird. Und an der Stelle machen wir heute sozusagen weiter. Ich kann natürlich jetzt keine komplette Typografie-Vorlesung halten, keine kompletten Regeln dafür angeben. Aber ein paar Faustregeln sind schon vielleicht ganz wichtig. Also erstens mal, so eine Schrift sollte zum Inhalt irgendwie passen und in sich harmonisch sein. Das heißt, wenn Sie jetzt so eine sachliche Geschichte haben wie so eine Vorlesung, dann ist natürlich auch eine entsprechend sachliche No-Nonsense-Schrift wie die Helvetica völlig in Ordnung. Wenn Sie, was weiß ich, die Überschrift für irgendeine aktuelle Halloween-Party machen, wird man vielleicht eine andere Schrift natürlich wählen. Das ist in Ordnung. Die Schrift muss in sich harmonisch sein, das ist bei professionellen Schriften gegeben in der Regel. Was eine ganz wichtige Faustregel ist, wenn Sie lange Texte haben, also wenn viele Zeilen hintereinander zu lesen sind, dann ist eine Serifenschrift besser. Das heißt hier die Nicht-Serifenschrift, die wir hier haben, das ist wirklich absichtlich, weil es eben sehr kurze Texte sind. Wenn Sie jetzt sagen wir, einen ganzen Absatz anzeigen, dann ist es empfehlenswert, dass Sie wirklich mit Serifen arbeiten, also Times zum Beispiel benutzen. Eine klassische Geschichte ist die Mischung der Schriftarten. Also Sie haben das vielleicht gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, aber es war eine mittlere Katastrophe für die Ästhetik von Druckwerken, als die Textverarbeitungssysteme rauskamen, wo jeder seine Schrift irgendwie einstellen konnte und irgendwelche, was weiß ich, Flugblätter, Einladungen und so weiter damit machen. Weil dann hat jeder ausprobiert, was es alles an Schriften gibt und es waren auf einer Seite mindestens ein Dutzend verschiedene Schriften benutzt, was insgesamt bloß optisches Chaos produziert. Das heißt, wenn Sie professionelle Dokumente anschauen, wenn Sie feststellen, dass die sich ganz strikt auf wenige Schriftarten beschränken, in der Regel eine Schriftart Familie benutzen, die für alles eingesetzt wird, schauen Sie also mal Werbematerialien einfach von großen Konzernen an, die arbeiten ja wirklich daran, dass man sie zum Teil schon an ihrer Schriftart erkennt. Also wenn Sie die Zeitung aufschlagen und Sie sehen irgendwo ein Eck rausschauen von einem Werbeprospekt, irgendwie in Blau, Weiß und Schwarz mit einer bestimmten Schriftart, dann können Sie eigentlich schon fast sehen, dass das die Werbung vom Mediamarkt ist, ohne dass Sie irgendwie auch nur ein Wort gelesen haben. Weil das ganze Layout, die ganze Erscheinung eben sozusagen die Identität transportiert. Und das Gleiche ist, wenn Sie, was weiß ich, einen Prospekt vom BMW in die Finger kriegen, da ist auch ganz gezielt eben eine bestimmte Schrift benutzt und die taucht auf den Plakaten wieder auf, die taucht in der Fernsehwerbung wieder auf. Die ist Bestandteil der Identität. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass wenn man Schriftarten mischt, dass man die dann mit Absicht und wirklich Funktion sozusagen mischen sollte. Es spricht also nichts dagegen, zum Beispiel zwei Schriftarten zu haben, eine Schriftart für Überschriften, und eine für den Rumpf von längeren Artikeln. Schauen Sie mal die Süddeutsche Zeitung an, da sind sogar ein paar mehr Schriftarten. Es gibt eine, die für die Überschriften benutzt werden, wird eine für das Markenzeichen oben und eine, die für den eigentlichen Zeitungstext benutzt wird. Das ist völlig in Ordnung, da weiß auch jeder sofort, welcher Teil der Seite sozusagen welche Informationen transportiert. Das hilft in der Orientierung und die sind auch so grundverschieden, dass es wieder einen klaren Kontrast auch gibt. Also wenn mischen, dann mit Funktion und mit klarem Kontrast. Ganz wichtig ist, wie wir uns schon angeschaut haben, so wie wir lesen, brauchen wir Führung fürs Auge. Und wenn Sie jetzt mehrere Zeilen untereinander haben, sagen wir in 9 bis 12 Punkt großer Schrift, dann brauchen Sie einen sogenannten Durchschuss, das ist jetzt wieder so Druckerfachsprache, also einen Abstand einfach zwischen den Zeilen, der also bei einem Punkt schon absolut an der Schmerzgrenze ist, eigentlich besser 4 Punkt sein sollte. Genauso brauchen Sie Wortabstände, die dem Auge helfen, diese Fixationen wirklich zu finden. Also auch die absolute Schmerzgrenze ist ein Drittel geviert. Also ein Drittel ist eben sozusagen ein Drittel von dem, was die Buchstaben hoch sind. Oder ein Viertel vielleicht noch, aber dann wird es wirklich schon echt schwierig zu lesen. Was auch interessant ist, dass die Zeilen nicht zu lang sind. Das hängt jetzt auch wieder mit unserer Lesetechnik zusammen, dass wir eher über die Zeilen springen und dann irgendwann einen Rücksprung schaffen müssen, wieder auf die nächste Zeile. Und deswegen unter anderem benutzt man sehr gern Spalten. Ja, man fragt sich eigentlich, wenn man eine Zeitung anschaut, warum sind da so relativ kurze Spalten eigentlich, nur kurze Texte. Das hängt unter anderem damit zusammen, das ist einer der Gründe, dass zu lange Zeilen einfach auch schwer zu lesen sind. Der zweite Grund, der dazu kommt, ist, dass man auf die Art viel flexibler die Seite einteilen kann und verschiedene Dinge unterbringen kann auf einer Seite. Das werden wir uns auch noch anschauen. Also 70 Zeichen pro Zeile ist die Schmerzgrenze, das ist auch das, was man so bei Bildschirmen normalerweise trifft. 38 Zeichen pro Zeile ist, wenn man schnell lesen will, also bei der Zeitung sind die in der Größenordnung 38, also 30, 40 Zeichen, was sie in so einer Spalte haben. Dann gibt es sogenannte Auszeichnungen. Auszeichnungen heißt in dem Fall sozusagen Sonderschriften, sozusagen Zusatzattribute für bestimmte Worte in der Schrift. Damit ist gemeint im Wesentlichen, was wir das letzte Mal angeschaut haben, verschiedene Schriftschnitte, also zum Beispiel Kursiv oder Fett, aber auch solche Dinge wie Unterstreichung oder Schattierung oder sowas, jetzt nicht wirklich als Schriftschnitt läuft. Wenn man nun Text lesbar gestalten will, dann ist Kursiv eine Sache, die noch halbwegs lesbar, das halbwegs lesbar hält, die relativ wenig stört. Fett ist schon eine Geschichte, die sehr stark rausspringt, die man bei technischen Texten vielleicht benutzen kann, um irgendwie ein Stichwort, eine Definition oder so besonders hervorzuheben. Aber ist schon störend im Lesefluss. Deswegen gibt es sowas wie Halbfett, was einem hilft, sozusagen das ein bisschen hervorzuheben, aber nicht den Lesefluss zu sehr zu stören. Und Dinge, die man im sozusagen vernünftigen Satz von Druckwerken oder Bildschirmseiten eigentlich vermeiden sollte, sind diese ganzen Spezialitäten wie Konturschrift, Schattierung und auch die Unterstreichung, wobei die Unterstreichung jetzt wieder eine Sonderrolle hat, wenn Sie an Hypertext, ans Web denken, wo die Unterstreichung so ein klassisches Indiz dafür ist, dass ein bestimmter Text ein Hyperlink ist. Jetzt hole ich mir doch mal meinen Pointer dazu, wenn ich ihn finde. Ja. So. Jetzt gibt es grundsätzlich, wenn man die Schriften anschaut, wie sie am Rechner realisiert sind, zwei verschiedene Sorten. Das werden wir bei Bildern auch wieder treffen. Sie können Schriften als sogenannte Bitmaps realisieren oder als Vektorschriften. Also was eine Bitmap-Schrift ist, ist relativ einfach zu verstehen. Und das hatte man früher eigentlich als einzige Schrift, gerade wenn Sie an die Drucker denken, die zum Teil ja noch rumstehen, die Sie aber eigentlich wahrscheinlich nicht mehr so häufig treffen, die Nadeldrucker, das waren also die ersten Drucker, die auch im Haushaltsbereich aufgetreten sind, die auch immer noch so im kommerziellen Bereich, bei Rechnungsdrucken und sowas, Kontoausdrucke zum Teil auch eingesetzt werden. Dort haben Sie im Prinzip so eine Matrix, wo eine Nadel eben Punkte durch ein Farbband aufs Papier drückt. Das heißt, Sie haben eigentlich eine feste Zahl von Punkten für einen Buchstaben, für die Glyphe. Sie haben die Farbe vorgegeben und Sie müssen eigentlich bloß sagen, welche Nadel sozusagen gedrückt wird. Das geht wunderbar, solange Sie eine feste Schriftgröße haben. Und dann ist es nur abhängig davon, welche Auflösung eigentlich sozusagen Ihre eigentliche, eigentliche Drucker hat. Gleich am Bildschirm, das kann durchaus eine schöne, glatte Schrift sein, wenn Sie einen hochauflösenden Bildschirm haben und die Schrift genau in der Größe auf dem Bildschirm angepasst ist. Das Entscheidende ist, die Größe und die Auflösung sind spezifisch für genau dieses Ausgabemedium gemacht. Also wenn Sie eine 12-Punkt-Schrift haben, dann passt die eben genau für diesen Bildschirm, für diesen Drucker. Und wenn Sie jetzt eine 14-Punkt-Schrift haben, dann brauchen Sie ein neues Bitmap in der entsprechenden Größe. Vektorschriften sind was Interessantes und technisch heutzutage Dominierendes, was aber eigentlich historisch relativ spät erst kam. Wir werden gleich sehen, warum. Weil das eine Geschichte ist, die einfach sehr große Rechenleistung auf Seiten der Geräte verlangt. Da wird also ein großer Teil dessen, was unsere Geräte an Rechenleistung haben, wird auf solche Dinge verwendet. Dort ist die Glyphe als eine grafische Kontur eigentlich nur gegeben, wenn wir uns noch genauer anschauen, also Punkte mit Verbindungslinien. Und der große Vorteil ist, es wird sozusagen durch Algorithmen gezeichnet, kann wird auch durch Algorithmen gefüllt, also ganz einfach, das in verschiedenen Farben zu machen. Und es ist ganz einfach, das auch in verschiedenen Größen zu skalieren, also groß oder klein zu rechnen sozusagen. Und Sie brauchen nur eine Beschreibung. Das ist vielleicht schwer vorstellbar im Moment, darum sollte man uns das vielleicht nochmal genauer anschauen. Also erstmal also hier nochmal zur Erklärung. Das wäre so ein typischer Fall von der Bitmap-Schrift, wo Sie jetzt für FI wirklich jeden einzelnen Punkt angegeben haben. Und das ist ein Fall von so einer Vektorschrift, wo Sie sozusagen nur Punkte haben und deren Verbindungslinien. Das Letztere ist natürlich ein bisschen rätselhaft, wie das funktioniert. Aber da gibt es Technologien, die ja heutzutage wirklich Alltag sind, aber noch gar nicht so alt sind. Zwei Technologien, die gerade für Vektorschriften eben wichtig sind, sind PostScript und TrueType. Das sind so die marktdominierenden Techniken derzeit. Beides, wie gesagt, digitale Formate für Schriften, die auf dem Vektorprinzip basieren. Ja, was ist PostScript? Ja, PostScript ist im Prinzip eigentlich nicht direkt eine Sprache für Schriften, sondern eine Sprache für einfach fürs Drucken von Seiten. Es ist eine Seitenbeschreibungssprache. Die stammt von Adobe Systems und ist relativ alt eigentlich. Die kam 1985 mit dem ersten Laserdrucker raus, der schon wieder mal von der Firma Apple auf den Markt gebracht wurde, was eine absolute Revolution eigentlich war damals, weil sie mit dem Laserdrucker eigentlich erst die Chance hatten, sozusagen professionelle Qualität von Druckvorlagen einfach an ihrem Schreibtisch in einem normalen Büro zu machen. Die waren sicher anfangs teurer, als sie heute sind, aber waren eben extrem leistungsfähige Geräte und haben was ermöglicht, was zu dem Zeitpunkt einfach noch überhaupt nicht vorstellbar war. Vorher hat man wirklich nur diese Nadeldrucker gehabt und jetzt hat man auf einmal eine Qualität, die man dann sofort als Druckvorlage benutzen kann oder auch, Sie wissen es ja, einfach direkt so verwenden kann. Ähnlich wie mit einer ähnlichen Qualität, als wenn es ein Offsetdruck wäre. Ja, und in diesem Laserwriter wurde eben eine Seitenbeschreibungssprache benutzt, diese Sprache PostScript. Das ist eine relativ komplexe Sprache, so ein bisschen ja, sehr maschinennah, so eine stackorientierte Sprache, die man im Prinzip lernen und verstehen kann. Also das ist durchaus eine Sprache, die auch für Menschen sozusagen noch nachvollziehbar ist. Allerdings in der Regel eben erzeugt wird und dann von irgendwelchen Programmen und anderen Drucker geschickt. Ja, wie gesagt, die war in diesem Laserwriter drin. Dann gab es aber einen gewissen Ärger zwischen verschiedenen Firmen, die dort mit zu tun hatten, also insbesondere Adobe, Apple und Microsoft. Insbesondere war es so, dass Adobe die Spezifikationen eben für die Schriften, für diese PostScript-Fonts, Typ 1-Fonts hießen die damals, nicht öffentlich verfügbar machen wollte. Also das wollten sozusagen sehr viel von der Technologie für sich behalten und sozusagen Marktmacht behalten. Daraufhin haben die zwei anderen Großen, die eben Betriebssysteme machen, die letztlich abhängig davon sind, dass man Sachen ausdrucken, am Bildschirm anzeigen kann, sich zusammengetan und haben beide sozusagen Technologien entwickelt, in Zusammenarbeit auch, die letztlich das PostScript sozusagen ablösen sollten oder ersetzen sollten. Das waren zwei Projekte, Royal hieß das von Apple und True Image hieß das von Microsoft. Letztlich durchgesetzt hat sich nur das Royal unter einem anderen Namen, dann TrueType, und Microsoft hat sich dann angeschlossen und auch die Apple-Technologie, also das TrueType, eingesetzt. Das gibt es seit 1991 ungefähr. Und hat letztlich das bewirkt, was eigentlich beabsichtigt war. Adobe hat nachgegeben und hat dann eben auch ihre Spezifikationen öffentlich gemacht. Insofern ist der ursprüngliche Streitgegenstand eigentlich vom Tisch. Und was wir heutzutage haben, ist, dass sie eigentlich überall in den Betriebssystemen sowohl die PostScript, sogenannten Typ 1 Fonts, als auch TrueType haben und dass es inzwischen auch sozusagen Rahmen gibt, in denen man sehr schön TrueType und PostScript Fonts gemeinsam nutzen und betreiben kann. Ja, aber das sind jetzt industriehistorische Sachen, dass man mal versteht, wieso PostScript und TrueType da sind. Die Frage ist, wie funktioniert sowas überhaupt? Ja, und jetzt haben wir schon wieder so eine Stelle, wo man plötzlich ganz harmlos über Schriften nachgedacht haben eigentlich und bei der Mathematik landen. Das ist halt einfach immer wieder so, dass man die Mathematik braucht. Also wir haben Punkte und wir wollen Linien durch die Punkte zeichnen. Naja, das ist ganz einfach, solange das Ganze eckige Linien sein oder eckige Formen sein dürfen. Ja, solange sie also hier immer bloß durch die Punkte eine Gerade legen, können sie sehr leicht interpolieren. Das ist die sogenannte lineare Interpolation in der Mathematik. Das Problem ist, dass sie natürlich jede Menge Ecken kriegen und das ist für eine Schrift nicht wirklich geeignet. Was schöner ist, ist, wenn sie zwischen zwei Punkten eine Kurve legen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich eine Kurve lege, wie mache ich die mathematisch? Das nächst Komplexe, was ich habe, das nächst sozusagen das Einfachste an Kurve, was zur Verfügung steht, ist eine Parabel, also eine quadratische Funktion. Das kann ich also da so eine Parabel durchlegen. Stellt sich die Frage, welche? Ne? Es gibt ja ganz viele. Ich könnte ja so flach machen zum Beispiel oder so steil. Ja, und um rauszukriegen, welche Parabel gemeint ist, kann ich mir das so vorstellen, dass es hier noch einen dritten Punkt gibt. Der ist hier oder hier und mit dem kann ich die Parabel sozusagen in die Länge ziehen oder stauchen. Das heißt, ich habe eigentlich drei Punkte. Den Punkt, die liegen auf der Linie und einen dritten, der liegt neben der Linie und der bestimmt mir, wie weit die Parabel sozusagen rausgezogen ist. Damit habe ich also schon die Möglichkeit, relativ schön durch Punkte Kurven zu legen. Ja, und das Ganze kann man weiter treiben. Man kann im Prinzip interpolieren mit beliebigen Graden von Funktionen. Hier, Sie können also zum Beispiel eine kubische Interpolation machen. Das würde dann so funktionieren, dass Sie bei dem, es ist ein kubisches Polynom haben und zwei Punkte auf der Kurve und zwei daneben. Das Ganze hängt mit einem Mathematiker zusammen, der eigentlich auch in der Industrie gearbeitet hat, nämlich der Pierre Bézier, der ist 1910 geboren, ist inzwischen gestorben. Der hat, also ist Mathematiker, wie gesagt, Geometer, aber hat bei Renault gearbeitet und hat im Prinzip ja sozusagen mathematische Modelle für die Beschreibung von Karosserieformen entwickelt, also ganz anwendungsnah. Und der kam auf die Idee, dass man eben mit ganz schlichten quadratischen und kubischen Polynomen schon eine ganze Menge anfangen kann, um Kurven zu beschreiben. Also insbesondere die kubische Interpolation ist spannend. Der Trick ist der, wenn Sie so zwischen zwei Linien hier interpolieren mit irgendwelchen Punkten, die Ihnen steuern, wie nun genau die Kurve ausschauen soll, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, dann müssen Sie jetzt erstmal beobachten, dass die Linie sozusagen als Tangente an die Tangente sich anschmiegt, wenn Sie an den Punkt hier kommen. Die Tangente können Sie verlängern und Sie können von hier aus jetzt sich vorstellen, dass Sie eine neue Kurve ansetzen, die genau wieder sozusagen diese Tangente aufnimmt. Dann schmiegt sich die Fortsetzungskurve eben auch genau an die Tangente an und dadurch, dass diese Tangente sozusagen die beiden Interpolationskurven verbindet, haben Sie keinen Knick an der Stelle. Sie haben also eine Verbindung hier und Sie können mit diesen Punkten, können Sie das ganz beliebig einstellen, wie die Kurve letztlich geformt ist. Sie können das hier nach hier drüben ziehen, hier nach da drüben ziehen, können also an der Kurve sozusagen verformen, so viel Sie wollen. Ich werde vielleicht, so wie ich es jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, am Anfang der nächsten Vorlesung zur Erinnerung auch noch mal ein kleines Programmchen mitbringen, wo man das einfach ausprobieren kann. Das Entscheidende ist also, dass man diese Dinge sehr schön zusammensetzen kann. Das gilt für die quadratische Interpolation auch schon. Der Bézier hat vorwiegend mit der kubischen gearbeitet. Ja, hier ist es nochmal angedeutet. Mathematisch gesehen ist es eigentlich nicht wirklich kompliziert. Sie haben also diesen Punkt P0, P1 und diesen sogenannten Off-Point außerhalb, der bloß ein Steuerpunkt ist. Und im Prinzip ist es halt wirklich einfach eine quadratische Formel. Ja, die erinnert einen so ein bisschen an a² plus 2ab plus b² aus der Schule. Ne? Man kann so ein bisschen verstehen, was die Formel eigentlich tut, indem man für diesen Parameter t, der jetzt sozusagen die Punkte auf der Kurve nachzulaufen erlaubt, Wenn man für den mal probehalber 0 einsetzt, also dann ist 1 minus t ist 1, das heißt, es ist x0. Und dort ist bei den anderen ist überall das t als Faktor dabei, das heißt, x1 ist gleich x0. Und das x2, das y1, bei dem passiert genau das Gleiche, das ist y0. Das heißt, Sie, wenn Sie t auf 0 setzen, dann haben Sie sozusagen den Punkt p0. Und wenn Sie t auf 1 setzen, ja, dann wird der Faktor hier 0, der vordere, der zweite wird 0. Und dort hinten steht 1, das heißt, Sie haben dann den Punkt p2, also xt ist dann x2 und yt ist y2. Das heißt, wenn Sie auf 0 sind, sind Sie hier. Wenn Sie auf 1 sind mit dem t, sind Sie hier. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie mit dem t auf irgendwelchen Werten dazwischen sind, dann laufen Sie quasi parametrisch diese Kurve hier durch. Also ist mathematisch auch nicht wirklich schwierig. Was man sich merken muss, ist, dass es On-Points und Off-Points gibt. Ne? Dieser Punkt P1 hier, den berühren Sie sozusagen nie wirklich mit beim Zeichnen. Der wird nie gezeichnet. Der ist nur eine Hilfskonstruktion, um die Kurve eben richtig sozusagen auszurichten. Ja, was hat das jetzt mit Fonts zu tun und mit Schriften? Ja, das liegt einfach daran, dass die TrueType-Outlines, so wie sie damals definiert wurden, eben auf Bézier-Kurven basieren. Das heißt, es sind quadratische Bézier-Kurven, die noch ein bisschen raffinierter gemacht sind. Dort kann man einfach zwei On-Points hintereinander machen und linear sozusagen interpolieren. Oder eben einen On-Point, Off-Point, einen On-Point, wo der mittlere Punkt dann als Steuerpunkt gilt. Oder man kann auch zwei Off-Points machen, die dann einen On-Point implizieren. Das ist Detail, das gar nicht so wichtig ist. Was wichtig ist, ist, dass wenn Sie jetzt in irgendeiner schönen Schrift, ich habe jetzt eine Skriptschrift natürlich genommen, weil die besonders viele Kurven enthält, wenn Sie die verstehen wollen, wie die im Rechner repräsentiert ist, dann ist es tatsächlich so, dass die zusammengesetzt ist aus lauter kleinen Stückchen von Bézier-Kurven. Sie haben also wirklich dort, Sie sehen, manche Punkte liegen drauf, manche liegen daneben. Sie haben wirklich Stücke von solchen Bézier-Kurven, aus denen die gesamte Glyphe eben zusammengesetzt ist. Was man vielleicht sich zuerst mal bewusst machen muss, wir tun das die ganze Zeit, ja, dass wir irgendwelche Schriften einstellen, dass wir sagen, ach, das hätten wir gerne in 14 Punkt, in 18 Punkt, dass wir ein riesen Menü von Schriftarten haben, aus dem wir auswählen. Was dahinter steht, ist eine riesige Menge an Grafikberechnung, letztlich an mathematischer Berechnung von solchen quadratischen und kubischen Kurven. Was bedeutet, dass Sie nun ein bisschen verstehen können, wieso man eine ziemlich hohe Rechenleistung braucht, um tatsächlich so eine sogenannte What you see is what you get Oberfläche zu bauen. Ja, das ist eine Geschichte, die, wie gesagt, in den 80er Jahren angefangen hat und erst jetzt sind wir so weit, dass auf jedem Rechner eigentlich in einem modernen Betriebssystem die gesamte Bildschirmdarstellung von Schriften ausschließlich auf solchen Prinzipien beruht. Ja, das ist sehr schön, die Schrift zu vergrößern, so groß man es haben will. Das kennen Sie auch, dass Sie eine TrueType-Schrift beliebig groß eigentlich machen können. Sie haben keine Verluste in dem Sinn, dass Sie jetzt dass die Schrift pixelig wird. Was allerdings nicht so ganz einfach geht, ist die Schrift zu verkleinern. Der Punkt ist einfach der, wenn Sie die Schrift sozusagen sehr klein darstellen wollen, ja, Sie haben was weiß ich, Sie versuchen das auf 5 Punkte oder so runterzurechnen, dann haben Sie natürlich immer noch mathematisch gesehen genau den Kurvenverlauf gegeben. Das ist klar, was da eigentlich zu zeichnen ist. Nur Sie kommen dann an eine Grenze, wo Sie die Punkte einfach nicht mehr haben, um das zeichnen zu können. Also das wäre jetzt ein Beispiel, wo man so in die Nähe der Grenzen unseres Rasters kommt. Und das kann man sich überlegen, dass das immer passieren wird. Also auch wenn Sie eine noch tollere Auflösung haben, Sie brauchen bloß den Buchstaben klein genug machen, dann ist irgendwann mal die Grenze erreicht. Natürlich bei einer sehr, sehr hohen Auflösung ist das dann irgendwann vielleicht keine nützliche Größe mehr von Schriften. Dadurch kann man dem vielleicht langfristig mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber es ist ein prinzipielles Problem. Ja, was man hier sieht, ist der Buchstabe, die Glyphe für ein kleines M in irgendeiner Times-artigen Schrift. Und Sie sehen, es ist in einem Raster, wo man nun einfach Schwierigkeiten hat, das wirklich darzustellen. Die Bézier-Kurven, die sagen uns ganz genau, was die Outline ist. Die sagen uns aber nicht, wie wir das jetzt wirklich ausrechnen sollen. Und da gibt es natürlich Techniken, wo man sagt, okay, wenn zum Beispiel über 50% der Fläche abgedeckt ist, von einem Pixel sozusagen innerhalb dieser Outline ist, dann machen wir das schwarz. Das ist also eine Strategie, die man hier sieht. Da passiert aber so einiges, was komisch ist. Zum Beispiel ist es so, dass diese beiden Serifen hier unten auf dem vorderen Füßchen, dass die nicht angezeigt werden, während bei dem zweiten Füßchen, bei dem mittleren und bei dem hinten, die Serife auf der einen Seite mit dazukommt. Sie sehen, dass der vordere senkrechte Strich 2 Pixel breit ist, während die anderen beiden 1 Pixel breit sind. Und Sie sehen eine absolute Katastrophe, dass hier oben sozusagen der Zusammenhang der Glyphe verloren geht. Hier ist einfach ein Loch. Das nennt sich Rastertragödie, das heißt, an der Stelle sind Sie einfach nicht mehr wirklich in der Lage, mit dem Standardalgorithmus von solchen Outline-Fonts wirklich zu zeichnen, was Sie zeichnen wollen. Und an der Stelle gibt es vielfältige Lösungen. Ich will da nicht ins Detail eingehen, ich will Ihnen eigentlich nur sozusagen klar machen, welche Sorte Probleme da plötzlich auftauchen und auch so ein bisschen aufzeigen, dass es an ganz harmlosen Stellen, an die man irgendwie überhaupt nicht denkt, eine ungeheure Menge an Technologie und Detailarbeit gibt, die da dahinter steckt und die man erstmal verstehen muss, wenn man das wirklich im Detail machen will oder wo es einfach Leute geben muss, die das im Detail verstanden haben und daran arbeiten. Also das Stichwort dabei ist das sogenannte Hinting. Man braucht Zusatzhinweise. Da gibt es im Prinzip 2 Arten von Zusatzhinweisen. Das eine sind Tabellen, die sozusagen explizit sagen, bei einer bestimmten Schriftgröße muss man dann dieses und jenes Pixel einschalten. Oder es gibt noch was viel raffinierteres, nämlich kleine Programme sozusagen, die einem erlauben, dann zur Laufzeit, abhängig davon, mit welcher Auflösung man das hat, sozusagen nochmal zu korrigieren, alle diese kleinen Fehler auszugleichen. Wie gesagt, da einzusteigen, wird jetzt viel zu weit führen. Was ich hier habe, ist ein Screenshot von einem typischen Typografieprogramm. Es gibt so Schriftdesignprogramme, bei denen kann ich dann wirklich mit Bézier-Kurven eben meine Schriften gestalten, beziehungsweise auch vorhandene anschauen und modifizieren. Und ich kann natürlich auch dieses Hinting machen. Ich will da gerne ins Detail eingehen, was da alles passiert. Aber das sind aufwendige, komplexe Software-Systeme, die bloß dafür da sind, zum Beispiel eine TrueType-Schrift oder eine PostScript-Schrift wirklich vernünftig zu gestalten. Also Sie sehen hier sozusagen ja in diesem kleinen Feld, hier sehen Sie, was es an, also zum Beispiel an typischen Optionen gibt, mit denen ich dann zusätzlich zu den reinen Outlines eben noch Dinge einstellen kann, die letztlich dann zur Laufzeit ausgewertet werden, wenn die Schrift angezeigt wird. Ja, vielleicht noch ganz kurz, was PostScript versus TrueType eigentlich der Unterschied ist. Wie gesagt, PostScript ist kubische Bézier-Technik, TrueType ist quadratisch. Damit ist PostScript sozusagen ein bisschen aufwendiger und auch leistungsfähiger. Das Hinting bei PostScript ist, sagen wir, relativ begrenzt. Sie können nicht viel in dem Hinting hinschreiben, dafür haben Sie einen aufwendigeren Interpreter. Das heißt, könnte sagen, Faustregel, der Font ist relativ wenig ausgearbeitet, der Interpreter ist schlau. Während das TrueType eine sehr aufwendige Sprache in den Fonts drin hat, in den Zeichensatzbeschreibungen, Schriftbeschreibungen, die einem helfen, wirklich das dann auch auf jeder Maschine sozusagen zu interpretieren. Prinzipiell war es mal so, dass PostScript sozusagen als die hochwertige Variante und TrueType als die so mehr Alltagsvariante verstanden wurde. Im Prinzip ist das die Unterschiede inzwischen weitgehend verwischt. Was tatsächlich wahr ist, TrueType ist eine Technologie, für die es sozusagen relativ deutlich einfacher ist, Schriften zu machen. Dementsprechend gibt es ganz viele TrueType-Fonts auch kostenlos in durchaus zweifelhafter Qualität. Ja, was macht man weiter? Also bloß 2 Hinweise, dass es an der Stelle noch lang nicht vorbei ist. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Multiple Masters. Dort haben Sie, ich habe mal gesagt, so, es gibt ja Schriftfamilien, ja, wo Sie verschiedene Stärken, verschiedene Breiten auch haben und nicht nur verschiedene Größen. Das heißt, Sie können Halbfett, Fett und sowas zum Beispiel generieren, Strichstärken generieren. Und Multiple Masters heißt, dass man dafür genauso wie für die Größe sozusagen Algorithmen vorsieht, die man, wenn man das ja, fließend einstellen kann. Und es gibt auch weitergehende Technologien, die dann mit mehr Achsen arbeiten, also bis zu 8 Achsen und die ja, automatisch eben optimieren die Dinge, die wir bei der Schrift angeschaut haben, also die Ligatur oder ein Abstandsausgleich, abhängig davon, welche Buchstaben aufeinander folgen. Da gibt es also durchaus noch Dinge, die so ein bisschen schrittchenweise das ergänzen, was man an Technologien hat. Aber der entscheidende Schritt, denke ich, zum Verstehen ist zunächst mal schon der Unterschied zwischen der Vektorschrift und der Bitmap-Schrift und wie eine Vektorschrift so ungefähr funktioniert mit Bézier-Kurven. Ja, mal schauen, wie das auf die Entfernung ausschaut. Kann man das Gesicht da drüben erkennen? Das ist vielleicht bloß so eine, zum Abschluss dieses Schriftkapitels, so eine Rückblende. So hat das ausgesehen, als ich irgendwie Diplom gemacht habe, da haben wir im Rechenzentrum gearbeitet und dort war es noch ganz anders. Da waren die Laserdrucker noch eine ganz neue Technologie, die sie ganz selten benutzen konnte. Und haben sich Leute damit vergnügt, mit Zeilendruckern sozusagen Bilder zu simulieren. Das ist immer noch eine Kunst, die so ein bisschen gepflegt wird. Also man kann auch mit eingeschränkten Hilfsmitteln kann man immer wieder interessante Dinge tun. Aber das ist nicht wirklich ernst gemeint. So, das war jetzt der Nachklapp sozusagen zur letzten Vorlesung. Ich wollte jetzt rein in die Makrotypografie. Wir haben jetzt relativ viel uns mit einzelnen Glyphen befasst. Die Frage ist, wir bauen die natürlich jetzt zusammen zu Text und zusammen auch mit Bildern auf einer Seite. Gestalten mit Schrift. Ich habe nochmal Literatur sozusagen ein bisschen zusätzlich angegeben. Das eine ist eine URL. Ich habe es jetzt leider nicht mehr gecheckt, ob die funktioniert. Die gehört zu dem Buch, das ich angegeben habe. Das sind ein paar Ausschnitte aus dem Buch, ganz schön nachzulesen. Und ein Spezialbuch sozusagen zum Thema Mediengestaltung. Also wer sich da mal ein bisschen einlesen will in gestalterische Themen, ist sozusagen für einen Einstieg mit dem Buch ganz, ganz gut bedient. Hier für die Vorlesung möchte ich vielleicht, statt jetzt viele gestalterische Grundregeln zu geben, eher in die Grundlagen einsteigen, worauf das alles beruht. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wir haben es mit dem Menschen zu tun, mit den Sinnen des Menschen, mit dem Informationsverarbeitungssystem des Menschen. Und da gibt es eine Disziplin, die Wahrnehmungspsychologie, die sich damit befasst. Und das ist ja richtig schwierig. Wir haben einen Sehprozess, über den haben wir uns schon ein bisschen unterhalten, der optische Reize verarbeitet und da denkt man zunächst mal, das sind die Augen, die das machen. Stimmt auch, dass die Augen, ohne die wird es natürlich nicht gehen. Aber ein ganz großer Teil des Sehprozesses findet nicht wirklich in den Augen statt, sondern ist ein Erkenntnisakt im Gehirn. Und damit sind sehr viele der Dinge, die wir wahrnehmen, auch von unserem Vorwissen und von unserem Hintergrund abhängig. Also ein ganz typisches und ganz offensichtliches Beispiel ist der kulturelle Hintergrund, zum Beispiel die Leserichtung. Wir sind hier in der Regel daran gewöhnt, von links nach rechts zu lesen, während zum Beispiel in dem arabischen Umfeld es völlig normal ist, von rechts nach links zu lesen, was die gesamte Art, wie man eine Seite anschaut, an welcher Stelle man beginnt, zum Beispiel schon deutlich beeinflusst und auch die Art und Weise, wie Dinge interpretiert werden. Die werden eben doch in der Leserichtung angesehen. Also ein Beispiel, das ist eine Variante vom Logo der Deutschen Bank. Also das schaut nicht so aus. Es gibt zwei Unterschiede zum echten Logo der Deutschen Bank. Der eine Unterschied ist relativ harmlos, der andere ist gröber. Ja, kennt jemand die Unterschiede zum echten Logo? Ja? Genau, also das ist genau das, was ich mit der Leserichtung gemeint habe. Wenn man so ein Bild liest, dann ist für eine Bank, wenn man zumindest von links nach rechts gewöhnt ist zu lesen, ist das ganz schlecht, denn die Linie nach unten zu führen. Das weckt die falschen Assoziationen. Deswegen geht es nach oben. Es gibt noch einen zweiten kleinen Unterschied, wissen Sie denn? Es ist blau in echt, oder? Es ist blau in echt, ja. Das stimmt auch, aber das ist jetzt vielleicht nur das, was ich jetzt machen wollte. Es ist eine kleine Feinheit, macht auch nicht wirklich einen Unterschied, es war eigentlich bloß zu faul. Wenn Sie die Enden dieses Balkens anschauen, die sind im Original nicht einfach so Balkenenden, sondern die sind abgestimmt sozusagen auf das innere Quadrat. Also die hören so spitz sozusagen auf. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, worum es geht, ist tatsächlich, was sie eben sehr schön gesagt hat, wir lesen die Dinge irgendwo. Es kommt eine Folge von ein paar Sachen, die Sie vielleicht kennen, die uns sozusagen bloß klar machen sollen, dass wir uns auf die Augen nicht verlassen können. Überhaupt nicht. Dass wir Dinge sehen, die es nicht wirklich gibt, oder Dinge glauben zu sehen. Also es ist in dem Kontrast, es hängt stark von dem Schwarz-Weiß-Kontrast ab. Der Effekt ist wahrscheinlich nicht komplett funktionsfähig hier am Beamer. Was normalerweise passieren soll, ist, dass in den weißen Punkten schwarze, dunkle Flecken auftauchen. Allerdings nur da, wo sie hinschauen und an anderen Stellen nicht. Und wenn sie woanders hinschauen, dann kommen die Punkte woanders her. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht genau, wo die Punkte sind, aber sie hinschauen, tauchen sie auf, wenn sie wegschauen, sind sie wieder weg. Was eigentlich bloß damit zusammenhängt, dass unser Gehirn sozusagen mit dem Kontrast zwischen dem Schwarz und dem Weiß irgendwie nicht wirklich zurechtkommt. Das sind vielleicht plastischere Beispiele, wo der Kontrast vom Beamer auch keinen großen Unterschied macht. Bei dem da oben, das glaubt man wirklich nicht wirklich. Also man muss da echt was hinhalten, um das zu glauben, dass diese beiden Linien wirklich, wirklich parallel sind. Das ist schon so. Also Sie haben ja hoffentlich auch den Ausdruck, dann können Sie mal ein Lineal dran halten. Es schaut nur so aus, als wären die so schräg. Das ist eine Sache, die unser Wahrnehmungsapparat einfach sozusagen obendrauf interpretiert. Wenn man genau hinschaut, merkt man auch, dass das irgendwie gar nicht stimmen kann, weil die ja nicht wirklich konsistent schräg sind. Da unten gibt es noch ein Beispiel. Wie schätzen Sie denn die zwei inneren Kreise, die da sind, ein? Den Kreis und den Kreis. Wer ist denn der größere? Sind beide gleich, wenn Sie das Beispiel schon mal gesehen haben. Aber wenn Sie ehrlich sind, schaut der schon ein bisschen größer aus, oder? Einfach, weil man den sozusagen relativ im Vergleich zu den kleinen Umgebungskreisen betrachtet und den anderen als relativ klein im Vergleich zu seiner Umgebung. Und darum schätzen wir die einfach ganz, ganz verschieden ein. Was uns das Ganze zeigen soll, ist, es hat irgendwie keinen Sinn, sozusagen objektiv uns auf das Auge wie so eine Kamera zu verlassen und zu sagen, das, was wir irgendwie dort anzeichnen, das kommt dann letztlich beim Betrachter an, sondern da kommt irgendwie was ganz anderes an, was durch verschiedenste Effekte gefiltert ist, durch kulturellen Hintergrund, durch einfach Eigenschaften unseres Wahrnehmungsapparats, wo wir bestimmte Mechanismen drauf haben, dass wir die Größe zum Beispiel lokal schätzen, ohne dass wir sozusagen irgendwie wie ein Lineal das objektiv nachmessen. Was für uns besonders wichtig ist, wenn wir jetzt an die Gestalt einer oder Gestaltung einer Seite denken, da steckt das Wort Gestalt ja schon drin, ist ein Bereich der Wahrnehmungspsychologie, der sich Gestaltpsychologie nennt. Das ist schon ziemlich alt, also der Urheber ist der Edgar Rubin, 1886 bis 1951, der im Prinzip den entscheidenden Begriff da geprägt hat, nämlich dass wir letztlich Formen anschauen und damit Figuren erkennen. Das heißt, wir haben Begrenzungen, das sind Formen, und wir erkennen durch Interpretation dieser Form eine Figur. Wobei wir das Bedürfnis haben, sozusagen Figuren aufgrund unseres Erfahrungshintergrunds zu erkennen. Das heißt, wir versuchen, die Figur, die irgendwie auf diesem Grund da sitzt, zu sehen und sind eigentlich nicht interessiert an allen Details, die da sind, an dem, was wirklich die Form wiedergibt, sondern wir versuchen sofort auf eine Gesamtfigur hin zu abstrahieren. Wir versuchen sofort irgendwie was zu erkennen. Das ist noch ein bisschen abstrakt und ist in der Version, wie es der Max Wertheimer definiert hat, in diesen Gestaltgesetzen viel deutlicher noch. Wir werden jetzt eine Reihe von diesen Gesetzen durchgehen, wo es im Prinzip darum geht, dass wir Reizmuster, optische Reizmuster, die wir bekommen, immer so interpretieren, dass wir eine möglichst einfache, klare Interpretation finden. Das heißt, wir versuchen aus den vielen Details irgendwie ein Ganzes rauszulesen, was uns manchmal nicht ganz leicht fällt und was uns manchmal natürlich auch in die Irre führt. Also schauen wir mal da ein bisschen weiter. Das ist nur eine Auswahl der Gestaltgesetze. Da gibt es irgendwie ein paar Dutzend oder ich glaube sogar 100 fast Varianten davon. Aber das sind die wichtigsten, denke ich auch, die wir hier haben. Ja, Prägnanzgesetz. Wie würden Sie das denn beschreiben, was Sie da sehen? Also wenn Sie auf die Folien schauen, haben Sie natürlich schon einen Hinweis, aber wie würde man das denn beschreiben? wenn Sie das jemand erklären müssen, was da ist. Keine Scheu, es kann nichts schief gehen. Ja? Ein Kreis und ein Strich. Ne? Man fragt sich, warum stelle ich so eine dumme Frage. Aber eigentlich ist da natürlich kein Kreis und kein Strich, sondern da ist hier eine Linie, die da runter geht, die einen Bogen macht, eine Linie, die runter geht, eine Ecke, noch eine Ecke, eine große Bauchlinie, wieder eine Ecke, wieder eine Ecke. Mehr ist da nicht, da ist kein Kreis und ein Strich. Da ist eine schwarze Form, die nun einer ziemlich komischen Kurve folgt, die man vielleicht erzeugen könnte, wenn man einen Strich auf den Kreis legt und dann sozusagen die Unterschiede zwischen dem Strich und dem Kreis vergisst. Aber es fällt uns wirklich schwer wahrzunehmen, was eigentlich da ist. Das als Form wahrzunehmen, so wie sie ist, auf dem Grund, sondern wir interpretieren sofort was rein, Kreis auf dem Strich. Das ist echt schwierig. Das passiert übrigens in der Akustik auch. Versuchen Sie einfach mal, irgendwo gibt es ja hier in der Uni genügend Gelegenheiten, wo viele Leute reden, einfach bloß mal das Geräusch zu hören, was die Leute reden, ohne zu verstehen, was die sagen, ohne die Worte zu interpretieren, ohne festzustellen, der redet bayerisch, der redet sächsisch oder so. Das ist wirklich, wirklich schwer, einfach bloß zu hören, was da ist. Wir interpretieren sofort rein. Also unsere Sinnesorgane kriegen bloß die schwarze Fläche mit. Was wir wahrnehmen, ist die Überlagerung der Formen. Und das ist unser Wahrnehmungsapparat. Das ist schon längst im Gehirn passiert. Und wir bilden sozusagen Hypothesen und versuchen uns das möglichst leicht zu machen, das Ding zu verstehen. Wir wollen es uns ja merken, wir wollen es wiedererkennen und bauen sofort sozusagen eine Theorie dazu. Das ist vielleicht eine Variante davon, die das so ein bisschen ja noch eine Spielart bildet. Also Sie haben hier, denke ich, ziemlich klar zwei Formen, die sich miteinander überschneiden. Wenn Sie jetzt den Durchschnitt der beiden besonders hervorheben, dann haben wir schon mehr Probleme, sozusagen unsere Theorie, die wir vorher gerade hatten, wieder anzuwenden. Das heißt, jetzt sind wir eher geneigt, vielleicht diese Form als eigenständige Form wahrzunehmen und sehen dann wieder andere Elemente, zum Beispiel hier diese schildartige Form da rechts oben, die vielleicht eine eigene Form war, aus der die rote Figur entstanden ist. Das heißt, unsere Theorien, die variieren auch ganz stark, je nachdem, was in dem Bild wirklich ausgezeichnet ist. Prägnanz heißt natürlich auch, dass wir das in der Typografie wiederfinden. Das heißt, wir haben prägnante Buchstaben, die es uns leicht machen, sozusagen die Eigenschaften, die jetzt zum Beispiel der Buchstabe A, den Buchstaben A ausmachen, wiederzuerkennen und welche dies schwerer machen. Also Sie sehen, das Helvetica A ist also ein A, das sozusagen extrem prägnant ist, weil wir wissen im Prinzip, ein A ist ein Dach mit einem Querstrich. Und in dem Moment, wo wir andere Schriften benutzen, wie zum Beispiel diese Zierschrift hier schon, die an das A oben noch so einen großen Bogen dran macht, wird es zunächst mal komplizierter, aber das A mit dem Querstrich ist deutlich zu erkennen. Und wenn Sie dann so eine Skriptschrift benutzen wie die, dann ist es für uns schon relativ schwierig zu unterscheiden, weil die beiden so lang parallel gehen und sich so elegant gemeinsam nach hinten biegen, die beiden Striche, ob das jetzt eigentlich ein H ist oder ein A. Da haben wir durchaus, wenn wir das Zeichen alleine sehen, schon fast ein bisschen Probleme, das zu erkennen. Das heißt, Schriften können mehr oder minder prägnant sein und die Lesbarkeit von Schriften hängt ganz klar von einfach auch von unserer Wahrnehmung ab, von den Prägnanzgesetzen. Dort unten ist jetzt bloß ein Beispiel dafür, dass das natürlich nicht nur mit unseren Schriften so ist. Das chinesische Zeichen für, ich kann es natürlich nicht aussprechen, Jin, also irgendwie im ersten Ton, soll Metall heißen. Und dort sehen Sie auch, es gibt eine ganz, so wie die Helvetica quasi, das Hiragano heißt die, glaube ich, eine ganz einfache Schrift, die das auf Blockformen sozusagen reduziert. Und es gibt eben auch künstlerische Schriften sozusagen, die versuchen, das elegant zu gestalten, ein bisschen schräg zu stellen. Und genau das gleiche Prinzip haben wir da natürlich exakt wie in unserer Schrift. Also das ist was Universelles, das überhaupt nicht bloß mit der lateinischen Schrift zusammenhängt. Also insofern ist wichtig, diese Gesetze zu verstehen. Ein zweites Gesetz, das ganz elementar ist, ist das Gesetz der Geschlossenheit. Wir sind daran gewöhnt, wenn wir uns im Raum bewegen und irgendwelche Dinge anschauen. Ich sehe dort hinten den Lautsprecher jetzt von meinem Platz aus und sehe nur die Hälfte davon. Ich nehme aber trotzdem wahr, dass das ein Lautsprecher ist. Erstens, wenn ich ein bisschen weiter rüber gehe, sehe ich ihn ganz und dann ist er wieder weg. Und ich denke mir das dazu, dass der Lautsprecher da wirklich ist. Im Gegensatz zu kleinen Kindern, die in einem gewissen Alter durchaus als Kleinkinder noch das Problem haben, dass der Lautsprecher weg ist, wenn sie ihn nicht mehr sehen und ganz überrascht sind, wenn er wieder rauskommt. Ja, damit können sie mit Kindern spielen. Das ist bei uns eben aufgrund des Erfahrungshintergrunds tatsächlich so, dass wir das sagen, der wird schon noch da sein. Hat ja keiner weggetragen. Und deswegen haben wir das gelernt, Linien zu ergänzen. Und wenn Sie jetzt so ein Muster anschauen wie hier, Gesetz der Geschlossenheit, ja, kann man auch wieder das Spiel spielen. Was sehen wir denn? Also die allermeisten Leute werden antworten, sie sehen da irgendwie zwei Quadrate oder drei Quadrate und links fängt noch eins an. Es gibt vielleicht noch ein paar, die sehen irgendwie drei Säulen und rechts fängt eine Säule an. Aber in jedem Fall ist es so, dass wir die Dinge in Zweiergruppen zusammenfassen und sagen, eigentlich sind das geschlossene Formen. Also insbesondere, wenn Sie jetzt die Quadratinterpretation anschauen, dann fühlen wir das, empfinden wir das als völlig selbstverständlich, dass das eigentlich ein Quadrat ist, dem da ein Stück fehlt. Ist natürlich völlig absurd, da ist kein Quadrat, überhaupt kein Quadrat, es sind einfach bloß irgendwelche Haken, die dorthin gemalt sind. Aber unser Erfahrungshintergrund hilft uns eben dabei, sowas zu erkennen. Ja, hier links, da kann man natürlich nichts Besonderes erkennen, das sind einfach bloß Punkte. Das rechts, wenn Sie anschauen, wird auch kaum jemand sagen, das ist ein schwarzer Punkt, ein weißer Punkt, 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 sondern man wird sagen, das sind Gruppen von einer Zeile oder einer Spalte schwarzer Punkte, einer Spalte weißer Punkte, einer Spalte schwarzer Punkte, einer Spalte weißer Punkte. Wir sagen gleich, das hier ist ein Ding sozusagen zusammen, die hier sozusagen so ähnlich sind, weil die schwarzen und die weißen, also ja, Punkte sind keine Punkte, sind sogar Quadrate, die sind untereinander sehr ähnlich und sehr verschieden zu den anderen, also sagen wir, die ähnlich sind, oder in dem Fall sogar gleich, die nehmen wir als eine Einheit wahr. Das ist nicht nur bei Form und Farbe so, da gibt es andere Sachen, auch Helligkeit, Größe, Orientierung. Das ist jetzt eine Variante davon, Sie haben also wieder die, das links war das, was wir gerade hatten, schwarze Punkte, weiße Quadrate in Spalten angeordnet. Rechts eine Spielart davon. Und wenn Sie das jetzt wieder beschreiben wollen, dann denke ich mal, wird man in der Regel sagen, das sind vier Zeilen. Und es geht schon, das in senkrechte Spalten irgendwie sich vorzustellen, aber es ist unnatürlich. Es sind eigentlich vier Zeilen. Was ist passiert? Wir haben eigentlich bloß den sozusagen Durchschuss, wie wir es vorher gesagt haben, so schnell absetzen, erhöht. Wir haben eigentlich bloß den Abstand erhöht. Die sind also nicht mehr so nahe beisammen. Und jetzt hatten wir vorher das Gesetz der Ähnlichkeit, also wir nehmen die Dinge, wenn sie ähnlich sind, als eine Einheit wahr. Jetzt haben wir das Gesetz der Nähe, weil Dinge nahe beisammen sind, nehmen wir sie als eine Einheit wahr. Und das Gesetz der Nähe ist stärker als das Gesetz der Ähnlichkeit. Das heißt, wenn die nicht mehr nahe genug beisammen sind, dann kann man damit auch das Gesetz der Ähnlichkeit brechen. Und Sie sehen, dass da doch irgendwie mehr dahinter ist, als bloß jetzt ein paar sozusagen optische Täuschungen, sondern es ist wirklich ein ganzes Gebäude von Gesetzen, anhand dessen, dass man sozusagen verstehen kann, wie Menschen Dinge wahrnehmen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wenn Sie im Netz ein bisschen suchen, dann finden Sie da auch schöne Applets, wo man das mit einem sozusagen mit einem Slider wirklich einstellen kann, mit einem Regler einstellen kann, wie weit diese beiden Kurven auseinander sind. Also was wir da haben, nehmen wir zuerst mal das rechte Bild, ist eine Linie, die geht von A nach B und eine Linie, die geht von C nach D. So wie das auf der rechten Seite dargestellt ist, haben wir auch überhaupt kein Problem, das zu sehen, dass die linke Linie von A nach B geht und die rechte geht von B nach C. Der einzige Unterschied, der links jetzt passiert ist, ist, dass die ein ganz kleines Stückchen zusammengerückt sind. Da in der Mitte sozusagen der Abstand weggenommen ist, sodass sie sich berühren. Und die Linien haben natürlich eine bestimmte Form, einen bestimmten Verlauf, der darauf hindeutet, dass wir sozusagen diese Linie logisch dort hinten fortsetzen können. Also der Bogen, so ein bisschen, der da angedeutet ist, der wird drüben fortgesetzt. Und was uns passiert sozusagen, wenn wir das anschauen, also wenn wir die linke Seite anschauen, ist, dass wir plötzlich uns richtig schwer tun, das zu sehen, was wir vorher gesehen haben, dass es von A nach B geht, sondern wir glauben, die Linie wird von A nach D gehen und die von B nach C. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich das Bedürfnis, diese durchgehende Linie als 1 wahrzunehmen. Das heißt, alle durchgehenden Linien versuchen wir sozusagen als eine Einheit zu empfinden, Knicke in der Linie, die empfinden wir als unnatürlich. Das ist ja in der Regel auch nicht so bei irgendwelchen Gegenständen in der Natur. Wenn, was weiß ich, irgendwie ein Ast oder ein Blatt am Boden liegt, oder die liegen aufeinander, dann ist es ja auch unwahrscheinlich, dass da eben ein ganz grober Knick drin ist, sondern das Blatt, das hat halt irgendwie eine Kontur und die wird irgendwie fortgesetzt hier. Also Gesetz der durchgehenden Linie. Dann haben wir noch ein schöneres Spiel. Da kann man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Da muss ich fast mal kurz auch das Licht ausmachen, damit man das schöner sieht. Also das Gesetz der Vertrautheit. Das ist ein Bild von einer amerikanischen Künstlerin, Beth Doolittle. Und das heißt Forest Has Eyes. Kennt das jemand? Kennt niemand? Also zunächst mal, so wie wir es zuerst interpretieren, sieht man ja wahrscheinlich hier Leute, die durch den Wald reiten. Zwei Reiter, da ist ein Bach, da hinten ist der Wald, da sind diverse Steine. So, wenn Sie jetzt genau hinschauen, ich nehme jetzt mal zum Beispiel diesen Ausschnitt hier, schauen Sie den an und denken Sie an ein Gesicht. Dann sehen Sie hier ein Gesicht. Dort unten sehen Sie wieder ein Gesicht. Hier sehen Sie ein Gesicht. Hier ist auch ein Gesicht. Dort hinten ist ein Gesicht. Also wenn Sie jetzt ein bisschen weiterspielen, ich glaube, es sind irgendwie ein gutes Dutzend Gesichter, die da drin versteckt sind. Es ist ein schönes Spiel, jetzt diese Gesichter zu suchen und zu finden. Und das Seltsame, was uns dann passiert, wenn wir diese Gesichter eine Zeit lang uns rausgesucht haben und das angeschaut haben, ist, dass wir irgendwann mal fast Probleme haben, jetzt noch die Landschaft zu sehen, also den Bach und die Felsen und die Reiter. Es ist auch ein bisschen unheimlich, das Ganze. Wir haben sozusagen jetzt einen neuen Erfahrungshintergrund aufgebaut. Wir wissen jetzt, dass das ein Bild von Gesichtern ist und nicht mehr ein Bild vom Wald. Und auf einmal ist das Bild anders für uns. Wahrscheinlich hätten viele Leute, wenn sie das Bild bloß oberflächlich sehen, wenn nicht dazu sagt, da sind irgendwie Gesichter drin, hätten gar nichts Besonderes gesehen. Aber wenn man das weiß, dann schaut es anders aus. Das ist so ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel für das, was ich vorher gesagt habe. Unser Erfahrungshintergrund verändert die Wahrnehmung total. Wir können Dinge nicht objektiv wahrnehmen. Und Sie werden wahrscheinlich auch immer wieder, wenn Ihnen irgendjemand aus irgendeinem Grund dieses Bild zeigt, es wird nicht mehr das Gleiche sein. Sie können es ganz schwer ohne die Gesichter wahrnehmen. Ja, das ist eine Variante davon, das ist ziemlich bekannt auch, wo Sie sozusagen ein und die gleiche Form in sehr verschiedener Art und Weise interpretieren können. Wie viele Gesichter sind denn drin? Drei? Hat jemand schon drei gesagt? Also zwei sieht man sofort meistens. Drei ist nicht ganz so selbstverständlich. Also Sie sehen eine junge Frau, die nach hinten schaut, da ist ihre Nase. Sie sehen eine alte, wahrscheinlich auch Frau, da ist ihre Nase, da ist ihr Kinn. Oder Sie sehen einen Mann, dem seine Nase ist, hier und da dann Schnurrbart. Das sind also die drei Varianten, die man da drin sehen kann. Und auch also ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass wir uns sozusagen nicht wirklich auf das verlassen können, was gezeichnet ist, sondern dass wir immer Dinge reininterpretieren. Wenn wir natürlich jetzt ein Layout machen, das solche Eigenschaften hat, wo man nicht genau weiß, was gehört wo dazu und man es so oder so interpretieren kann, dann muss man schon irgendwie gut sein, um das wirklich gezielt einzusetzen. In der Regel ist es eher ein Problem, das da entsteht. Ja, Gesetz des gemeinsamen Schicksals klingt toll. Sie haben gesehen, was die zwei Pfeile gerade gemacht haben. Ich kann es auch nochmal machen. Im Prinzip sind das Pfeile, die nichts miteinander zu tun haben. Aber allein dadurch, dass sie sich irgendwie bewegen, wird man immer sagen, die zwei gehören zusammen, die sich in der gleichen Richtung bewegen. Das ist sowas Ähnliches, irgendwie ist es Gesetz der Ähnlichkeit, wenn man ehrlich ist, weil es eben bloß die ähnliche Bewegung ist, die haben. Aber es hat diesen schönen Namen Gesetz des gemeinsamen Schicksals, was vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist. So, jetzt haben wir aber genügend wahrnehmungspsychologische Spielereien gemacht. Die Frage ist, was heißt das denn jetzt für uns ganz konkret, wenn wir jetzt Typografie betreiben? Ja, also wir haben Mikrotypografie haben wir uns angeschaut. Also Prägnanz ist wichtig für die einzelnen Glyphen, dass die eben wirklich leicht erkannt werden. Das machen wir in der Regel nicht, das machen andere Leute für uns, die Schriften designen. Wir haben angeschaut, dass wir so Techniken wie Kerning oder individuellen Abstandsausgleich kennen. Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen besser verstehen. Also Kerning war, dass sozusagen Buchstaben sich überlappen. Das hat genau den Grund, weil wir das Gesetz der Nähe natürlich ausnutzen wollen. Wir haben gerade gesehen, wenn das Gesetz der Nähe verletzt ist, das ist extrem schwerwiegend. Da gehen alle anderen Dinge kaputt. Also in der Schrift würde man das Gesetz der Ähnlichkeit haben, dass man sagt, die Buchstaben der Schrift gehören zusammen. Aber das Gesetz der Nähe, wenn verletzt ist, sprich wenn der erste Buchstabe vom Rest des Worts zum Beispiel abgetrennt ist, dann fällt der wirklich aus dem Wort raus. Darum muss man wirklich dafür sorgen, dass die Nähe immer gegeben ist, damit man das als Einheit wahrnimmt. Insofern, die Dinge, die wir jetzt schon gemacht haben, sozusagen angeschaut haben, basieren schon auf den Gestaltgesetzen. Wenn wir jetzt das Layout anschauen, die sogenannte Makrotypografie, das heißt, wir haben eine ganze Seite, auf der wir Dinge platzieren, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir alles, was zusammengehört, eben so zusammenbinden, dass die Gestaltgesetze auch funktionieren sozusagen oder sinnvoll genutzt werden. Das heißt, Dinge, die zusammengehören, sollen nah beisammen sein, sollen optisch ähnlich sein. Und wir sollen alle diese Dinge, die wir jetzt gerade gesehen haben, dass unsere Wahrnehmung eben so leicht irre zu führen ist, die sollten wir möglichst vermeiden. Wir sollten also keine irrelevanten Figuren entstehen lassen, die in Wirklichkeit gar nicht zum Inhalt gehören. Also ganz konkret heißt das, dass wir jetzt, wenn wir eine ganze Seite anschauen und Textblöcke drauf platzieren, dass wir halt wieder das Auge führen müssen. Wenn wir Überschriften und Absätze einheitlich gestalten, ist das Gesetz der Ähnlichkeit, das heißt, wir erkennen dann sofort, das ist eine Überschrift oder ein Absatz. Die Trennung von Absätzen kann auch wieder eben entsprechend den Gestaltgesetzen uns deutlich helfen zu erkennen, so durch einen Abstand, eine Einrückung, was ein Absatz ist oder nicht. Also auch wieder ein ganz konkretes Beispiel. So wird man, wenn man jetzt eine normale Textverarbeitung nimmt und einfach drauf losschreibt, zwei aufeinanderfolgende Absätze, also Absatz ist einfach, wenn Sie einen Zeilenrücklauf wirklich tippen explizit, dann wird man die einfach so hintereinander schreiben, zwei Absätze ohne sichtbare Trennung. Das kann man natürlich irgendwie schon erkennen, dass das zwei Absätze sind, aber je länger zum Beispiel der erste Absatz dahinter geht, umso schwerer wird es irgendwann mal, wenn das fast eine volle Zeile ist, kann man es überhaupt nicht erkennen. Hier weiter unten haben Sie sozusagen eine ganz einfache optische Hilfe, nämlich dass jeder Absatz um einen halben Zentimeter oder sowas eingerückt ist in der ersten Zeile. Und schon sieht jeder immer, egal wie lang die Zeilen sind, dass das zwei getrennte Absätze sind. Das passiert in, schlagen Sie irgendein Buch auf, das passiert im Buchdruck dauernd, macht man so. Man macht es dann meistens sogar so, dass der erste Absatz von dem Kapitel oder so dann nicht eingerückt ist, damit dieser Anfang eben ein bisschen hübscher ist. Ist auch so eine Sache, die man sozusagen als Laie einfach nicht mal zur Kenntnis nimmt, nutzt. Und erst wenn man genau hinschaut, wirklich sieht, was da passiert, dann ist einfach ein handwerklicher Trick sozusagen, um unserem Auge die Führung wirklich zu ermöglichen auf einer Seite. Was da auch dazu gehört, ist, dass Sie natürlich einzelne Zeilen eines Absatzes, wie das Überfliegen oder den Platzverbrauch, nicht abtrennen sollten an eine ganz andere Stelle, also nicht auf die nächste Seite zum Beispiel, was Gott sei Dank inzwischen Textverarbeitungssysteme auch machen. Da gibt es diese schicken Begriffe aus der Setzersprache Hurenkind und Schusterjunge, die, also jetzt ist glaube ich bei Word nicht mehr so, früher gab es irgendwie einen Einstellungsdialog, wo man einstellen konnte, Hurenkind-Regelung einschalten oder so, da haben viele Leute sich sehr gewundert, was das eigentlich heißen soll. Inzwischen ist das, denke ich, automatisch immer dabei. Aber man kann es, glaube ich, unter anderem Namen immer beeinflussen. Ja, was bei Text so ein Klassiker ist, ist die Frage, soll ich den Text denn zentriert, linksbündig, rechtsbündig oder im Blocksatz setzen? Haben wir ja heutzutage ganz einfach die Möglichkeit, insbesondere Blocksatz ist ja gar nicht so leicht zu realisieren, aber die Systeme helfen uns da ganz stark dabei. Also ich habe einen kleinen Beispieltext hier im Mittelachsensatz, also zentriert, linksbündig im sogenannten Flattersatz, das heißt also die Zeilenenden sind verschieden lang sozusagen, die Zeilen sind verschieden lang, rechtsbündiger Flattersatz und im Blocksatz, das heißt wir haben links und rechts bis die Zeilen immer aufgefüllt bis zum Rand. Was man sofort merkt, ist, dass das hier die Zentrierung nichts ist, was man wirklich gerne hat, um längere Texte zu lesen. Einfach deswegen, weil das Auge die klare Führung beim Rücksprung braucht, wo geht es denn wirklich weiter. Das ist im linksbündigen Flattersatz viel besser, dass das Auge eben genau sieht, wo kann es die nächste Zeile finden. Also sowas nur bei kurzen Texten, Unterschriften und Überschriften an solchen Stellen. Der rechtsbündige Flattersatz, der hat das gleiche Problem, denn mit dem können wir auch, weil wir von links nach rechts lesen, nicht wirklich sehr viel anfangen. Der macht es uns auch schwierig und ist ein bisschen einfach sperrig. Kann natürlich an manchen Stellen, zum Beispiel, wenn man zu einem Bild eine Beschriftung dazu tut, hat rechts davon das Bild und will das elegant links davon anschließen, kann das sehr hübsch sein, aber auch da eigentlich nur in ganz eingeschränkten Anwendungsbereichen. Bleiben wir also eigentlich beim linksbündigen Flattersatz und beim Blocksatz, das sind die zwei, die wir für längere Texte vorwiegend brauchen. Ja, Flattersatz, viele finden das vielleicht zunächst mal, empfinden das als gar nicht so toll, wenn es doch Blocksatz gibt. Andererseits schauen Sie mal in professionelle Drucksachen rein, Sie werden sich wundern, wie viele Dinge Sie im täglichen Leben finden, die eben nicht im Blocksatz gemacht sind, sondern im Flattersatz. Das ist ein sehr lebendiges Bild. Sie haben, wie Sie gleich sehen werden, beim Blocksatz bestimmte Probleme nicht, die der Blocksatz hat, nämlich wenn Sie kurze Zeilen, lange Wörter haben. Andererseits kann man lebendig natürlich auch negativ sehen. Es ist ein bisschen unruhig und es entstehen tatsächlich solche Fälle, wie ich es vorher angedeutet habe, nämlich Erscheinungsbilder, die wir gar nicht ausdrücken wollen. Treppen oder Bäuche, da habe ich gleich noch ein Beispiel. Also bei kurzen Zeilen ist Blocksatz immer schwer und da ist Flattersatz sicher gut. Vielleicht zu dieser Geschichte mit den Treppen und den Bäuchen. Das ist der gleiche Text. Rechts ist er sozusagen nach den Regeln gesetzt und links sind sozusagen kleine Fehler drin. Das ist also ein linksbündiger Flattersatz, der in dem Fall so gesetzt ist, dass hier für uns eigentlich eine Dreiecksform oder eine Treppe entsteht, die wir einfach nicht vermeiden können, zumindest unterbewusst wahrzunehmen, weil wir eben immer darauf trainiert sind, die Formen irgendwie zu interpretieren. Dort unten haben Sie so etwas Ähnliches, dort haben Sie so einen Bauch, was, wenn jetzt da vielleicht dazwischen eben noch Zeilen der Zwischenlänge sind, tatsächlich ein grafisches Element auf der Seite darstellt. Wenn man das will, ist es gut, wenn man es nicht will, sollte man es vermeiden. Und wenn man einen Flattersatz haben will, der sozusagen neutral ist, dann ist eine ganz einfache Regel abwechselnd lange und kurze Zeilen. Also Sie haben hier eine kürzere, eine längere, eine kürzere, eine längere, eine kürzere, eine längere, eine kürzere, eine längere. Damit wird das zwar einerseits lebendig, aber andererseits auch nicht irgendwie irreführend. Also auch bei so einer ganz einfachen Sache wie Flattersatz haben Sie schon eine ganze Reihe von Faustregeln. Und wie gesagt, das ist hier jetzt bloß so ein zur Geschmacksdeckung sozusagen. Es gibt Spezialliteratur dazu und vor allem muss man das natürlich auch einfach üben. Das ist eine Geschichte, die man nicht so wirklich bloß nach Faustregeln lernen kann. Ja, ein Beispieltext im Blocksatz und der ist schon so gesetzt, dass man merkt, dass der Blocksatz eben durchaus gerade bei kleinen Zeilenlängen seine Probleme hat. Durchaus ein bisschen übertrieben. Aber Sie erkennen schon, wo die Schwierigkeiten liegen. Wenn Sie nicht wirklich viel Platz sozusagen in der Zeile haben, nur wenige Worte drin, dann können entweder die Abstände lang werden. Im schlimmsten Fall wissen Sie gar nicht, wenn Sie nur ein Wort drin haben, was Sie mit dem machen, ob Sie in dem Wort den Abstand extrem lang machen, was natürlich irgendwie gar nicht gut ist. Aber die Alternative wäre nur, das M nach vorne zu nehmen, dann ist gar kein Blocksatz mehr. Oder eben auch hier ein Beispiel, wo Sie nur ein Wort haben und das auch irgendwie dann nicht mehr zu unterscheiden ist vom Flattersatz, was Sie da machen. Also klar, wenn es funktioniert, wenn Sie genügend lange Zeilen haben, relativ viele Worte in den Zeilen, die auch entsprechend kurz sind, dann haben Sie schöne Textflächen, die sehr ruhig ausschauen. Das wirkt natürlich ein bisschen professioneller. Sie sehen, ganz schwierig ist es bei kleiner Spaltenbreite. Also was hier entstanden ist links, dass da sozusagen wieder mal unser Gesetz der Nähe verletzt ist, dass wir plötzlich zwei Teile senkrecht sehen, die in Wirklichkeit eigentlich eins sein sollen. Also auch wieder Gestaltpsychologie. Das nennen die Drucker dann den Eselspfad. Da ist der Text einfach auseinandergefallen. Und das kann bei Blocksatz durchaus passieren. Ja, dann haben Sie sehr häufig die Wortabstände natürlich unregelmäßig beim Blocksatz, das lässt sich gar nicht vermeiden, weil das wird ja ausgeglichen, dass Sie eben, wenn viele Worte in der Zeile sind, dass Sie dann kleine Wortabstände haben, wenn wenige Worte sind, größere. Und das kann durchaus die Lesbarkeit verschlechtern, weil wir natürlich einen gewissen Rhythmus lesen wollen. Das ist also durchaus auch nicht unproblematisch. Die Faustregel ist, dass man eigentlich den Blocksatz eher vorsichtig anwenden sollte. Und nur dann, wenn man hohe Qualität wirklich sicherstellen kann. Und das Allerwichtigste dabei ist, dass Sie in der Lage sind, die Worttrennung und den Zeilenumbruch wirklich sehr souverän zu handhaben. Also wenn Sie in der Lage sind, gerade im Deutschen, wo es sehr lange Worte gibt, die eben gut zu trennen, da gibt es Software, die das kann, aber die auch immer wieder Fehler macht, dann ist das in Ordnung, dann können Sie damit relativ gut im Blocksatz arbeiten. Sonst sind Sie oft in der Gefahr, dass Sie wirklich ein unruhiges Schriftbild erzeugen. Also es lebt eigentlich davon, dass Sie viele kleine Worte in der Zeile haben. Dann funktioniert das schon. Ich habe mal dieses Tech wieder erwähnt, was eine sehr gute sowohl Worttrennung als auch Abstandsausgleichssoftware ist. Oder auch Desktop-Publishing-Systeme im Gegensatz zu Textverarbeitungssysteme helfen Ihnen da in der Regel ein ganzes Stück weiter. Weil man sagen muss, sehr viel wird letztlich dann auch immer noch von Hand gemacht im ganzen Fall. So, jetzt haben wir also sozusagen die einzelnen Elemente, Textelemente auf einer Seite. Aber die Frage ist, wo kommen die denn überhaupt hin? Also wir haben ein Blatt Papier und jetzt müssen wir irgendwie die Sachen drauf anordnen. Dafür gibt es den Begriff des Satzspiegels. Das ist also der Teil der Seite, der bedruckt ist. Da ist irgendwie ein Teil, da ist zum Beispiel Text drauf und das muss ja nicht, ist nie irgendwie die ganze Seite. Da ist immer irgendwo ein Rand, oben, unten, links, rechts. Die Frage ist, wo ist das ganz genau? Sozusagen Faustregeln wieder, die auch letztlich wieder mit unserer Wahrnehmung zusammenhängen. Wir empfinden es als relativ harmonisch und schön, wenn die Abstände nach oben, links und rechts gleich sind. Wir haben ein gewisses Problem damit, wenn der Abstand nach unten auch gleich ist. Der Abstand nach unten soll ruhig ein bisschen größer sein als die anderen drei Abstände. Wenn Sie jetzt in Microsoft Word zum Beispiel schauen, wie standardmäßig die Abstände eingestellt sind, wenn Sie feststellen, dass es dort auch genauso gemacht ist, dass der untere Abstand größer ist. Das hängt wieder mit diesem Gesetz der optischen Mitte zusammen, wie wir es bei dem Helvetica H schon mal angeschaut haben. Das wird das, was das wirklich sozusagen im gleichen Abstand nach unten symmetrisch sozusagen gesetzt ist, dass wir das als eigentlich zu tief empfinden. Eine weitere Sache ist, dass wir grundsätzlich eine Seite von der Seite die Proportionen wahrnehmen und wenn der Text, der auf der Seite ist, die gleichen Proportionen, das gleiche Seitenverhältnis hat, dann wird das auch als harmonisch empfunden. Also Beispiele jetzt für Einzelseiten hier. Das ist also im Seitenverhältnis DIN-Formaten sind die Beispiele also 5 zu 7. Hier haben Sie also drinnen sozusagen was genau dem Seitenverhältnis entspricht, genau in die Mitte gesetzt, was, sagen wir, einen schönen Schmuckeffekt erzeugt. Hier haben Sie eine Seite, die unten und oben den gleichen Abstand hat, was ein bisschen platt wirkt. Hier haben Sie eine Seite, die unten einen größeren Abstand hat als oben, was, sagen wir, ein bisschen angenehmer einfach und normaler auf uns wirkt. Vielleicht auch deswegen, weil wir da unten die Seitennummer zum Beispiel erwarten, das gewöhnt sind, dass auf Seiten unten noch Zusatzinformation ist. Auf jeden Fall sind das schon mal ein paar ganz einfache Entscheidungen für den Satzspiegel. Jetzt gibt es beim Satzspiegel aber auch die Besonderheit, dass wir in den allermeisten Fällen, gerade wenn wir denken jetzt im Moment an Druckerzeugnisse, Doppelseiten haben. Also Gott sei Dank können das die Laserdrucker inzwischen auch gut, dass sie auf Vorder- und Rückseite drucken. Das heißt, wir haben sehr häufig Dokumente, bei denen man aufschlägt und dann zwei Seiten nebeneinander als eine Einheit sieht. Und letztlich ist da nicht so wichtig, wie die Einzelseite ausschaut. Gut, beim Titel schon, aber in dem Moment, wo man es aufgeschlagen hat, ist natürlich immer die Wirkung der beiden Seiten zusammen entscheidend. Was Sie auch merken, dass eben Software natürlich hilft dabei, genau diese Doppelwirkung sozusagen zu betrachten. Ja, und wenn man jetzt eine Doppelseite hat, dann muss man natürlich sozusagen eine harmonische Verteilung des Blocks auf beiden Seiten machen. Eine Möglichkeit, das zu machen, eine ganz einfache Möglichkeit, sozusagen eine schöne Aufteilung zu kriegen, ist diese sogenannte Diagonalkonstruktion. Das sind ganz dünne Linien, Sie haben also die Diagonalen für die Doppelseite, also hier sind zwei Seiten nebeneinander. Und die Diagonalen für die Doppelseite, naja klar, die schneiden sich natürlich in der Mitte des gesamten Gebildes. Und Sie haben noch die Diagonalen für die Einzelseiten, die jeweils zu den unteren Ecken runtergehen. So, und jetzt können Sie sich im Prinzip einen Punkt suchen. Ist jetzt egal eigentlich, ob Sie den links oben oder rechts oben auf der Seite nehmen. Sie können sich einen Punkt suchen, zum Beispiel den hier. Können auch weiter reingehen oder weiter raus. Und von dem Punkt aus rüberzeichnen bis zu der Diagonale und hier runterzeichnen bis zu der Diagonale, also der gleichen Diagonale eigentlich, und dann das zu einem Rechteck vervollständigen. Und das Gleiche machen Sie auf der anderen Seite symmetrisch und haben damit sozusagen eine Konstruktion, die Ihnen erlaubt, dass Sie eben in den Proportionen das sozusagen konsistent machen. Sie können, wie gesagt, auch weiter reingehen, weiter rausgehen. Wichtig ist, dass die beiden Seiten sozusagen spiegelsymmetrisch sind. Das heißt, der Abstand, der links ist, der entsteht auch rechts. Also meistens ist links ein größerer Abstand und dann auch rechts ein größerer Abstand. Und Sie haben auch einen größeren Abstand von unten als von oben. Eine Spezialvariante dabei ist, wenn Sie jetzt sozusagen eine bestimmte Proportion Ihrer Seite hier suchen. Also wir haben jetzt ja schon so, dass dieses Druckfeld in den Proportionen genauso ist wie die Gesamtseite. Aber es gibt noch eine spezielle Eigenschaft, die besonders interessant ist, dass nämlich die Höhe Ihres Druckfelds genauso viel ist wie die Breite der gesamten Seite. Diesen Spezialfall können Sie auch durch eine Konstruktion erreichen, indem Sie parallel zu der Diagonalen über beide Seiten von dem Schnittpunkt hier rüberzeichnen. Dann kriegen Sie hier den Punkt, von dem aus Ihre Konstruktion starten können. Das ist führt letztlich zu einer Konstruktion im sogenannten goldenen Schnitt, den wir auch gleich nochmal anschauen. Also das sind jetzt so klassische Satzspiegelkonstruktionen, wo man versucht, durch zeichnerische Hilfsmittel zunächst mal Proportionen zu erhalten, also zum Beispiel Flächen zu finden, Flächen zu bedrucken, zu färben sozusagen, die in den Proportionen dem Gesamtgebilde entsprechen und die auch harmonisch auf zwei Seiten anzuordnen. Ja, was war das jetzt mit dem goldenen Schnitt? Ich weiß nicht, wie weit Ihnen der schon begegnet ist. Den gibt es in verschiedensten Stellen. Also was es zunächst mal ist, schauen wir mal das einfach an. Sie haben eine Strecke AB und die wird aufgeteilt in zwei Teilstrecken, in eine größere Groß-M und eine kleinere Klein-M. Und die Definition ist einfach so, dass die große Teilstrecke zu der Gesamtstrecke sich so verhält wie die kleine Teilstrecke zur großen. Das ist ein uraltes Prinzip, das man aus der Antike schon kennt. Also die Hauptkonstruktion, die wichtigste Konstruktion dafür, geometrische Konstruktion, stammt von Euklid. Sie nehmen also die Strecke AB, halbieren die, tragen das nach oben auf, dann kommen Sie zu dem Punkt C, dann nehmen Sie einen Zirkel von und zeichnen hier die Gesamtstrecke B hier runter, haben auf dem Punkt D und dann müssen Sie von A hier mit dem Moment. Ja, Sie tun sich leicht. Ich habe es gestern noch gerade konstruiert. Also Sie machen den Sie kommen von dem Punkt C. Sie brauchen den Punkt C, damit Sie diesen Kreis zeichnen können. Stimmt schon, damit kommen Sie auf den Punkt D. Dann nehmen Sie mit dem Zirkel die Strecke AD und ziehen die wieder runter auf die Seite und kriegen dann den Schnittpunkt. Also passt schon. Sie haben AB, die Hälfte davon, nach oben, mit dem Zirkel sozusagen hier von B herunter, kommt auf D, und dann den Zirkel in A einstechen und hier rüber bis zu dem Schnittpunkt S. Man kann es auch mathematisch irgendwie ausrechnen. Das Interessante ist, dass es ein ziemlich krummes Verhältnis gibt und wenn man eine genaue Definition angeben will dafür, dann kommt man schnell in Begriffe der Rekursion rein. Das hat viel mit den Fibonacci-Zahlen zu tun. Und das ist möglicherweise auch der Grund, warum der goldene Schnitt relativ häufig auftaucht, weil er sozusagen ja, bei einfachen Konstruktionsplänen, die sich selber wiederholen, die das gleiche Schema immer wieder sozusagen in kleineren Teilen anwenden, eine sehr natürliche Sache ist. Also wo man das findet, ist zum Beispiel in der Architektur, klassische Architektur, also das ist hier das Parthenon in Athen, wo man genau sieht, dass der goldene Schnitt an verschiedensten Stellen angewendet wird. Also nehmen wir jetzt einfach mal hier den Teil hier rechts raus, wo Sie sehen, in der Höhe wird hier, wo die Säulen aufhören, ist genau der goldene Schnitt. Oder wenn Sie auch weiter oben das obere Teil nehmen, wo das das Fries aufhört, ist auch wieder der goldene Schnitt. Das ist also an vielen Stellen in der, so einer klassischen Architektur eingesetzt, wird heutzutage genauso in der Architektur noch benutzt. Bekannt ist auch, dass man es in menschlichen Proportionen wiederfindet, also so eine Zeichnung, wo man es an vielen, vielen Stellen bei Menschen Proportionen von Händen, Fingern, Kopf, Rumpf und so weiter wiederfindet. In der Kunst ist eine Sache, die man an vielen Stellen auch hat, also ganz klar in der Gestaltung von Flächen und in Skulpturen, aber es gibt auch Anwendungen in Musik oder Film, also im sind allerdings ein bisschen exotisch. Also von Béla Bartók gibt es zum Beispiel ein Musikstück, das nach einem goldenen Schnitt konstruiert ist, oder zumindest behaupten Menschen, ich habe es an einer Stelle gelesen, dass in dem Film Panzerkreuzer Potemkin die Szenenlängen nach einem goldenen Schnitt angeordnet sind. Also es ist ein Prinzip, das sich an vielen Stellen einfach wiederfindet und das einfach im Zweifelsfall keine schlechte Wahl ist. Und deswegen bei der Konstruktion vorher haben sie eben auch sozusagen eine spezielle Variante, die genau dem goldenen Schnitt folgt. Man sollte ihn zumindest kennen, den Begriff, damit man zunächst mal einordnen kann, wovon die Rede ist. Warum wir den als harmonisch empfinden, ist wie gesagt so ein bisschen ein kleines Rätsel auch. Ein bisschen trockener wieder, wenn Sie jetzt eine Drucksache durchblättern, Sie haben irgendeine Broschüre in der Hand, blättern die durch, dann entsteht da so eine Art Daumenkino, und was Sie nicht wollen, ist, dass die Blöcke rauf und runter springen, wenn Sie das so durchblättern. Auch wenn Sie es langsamer durchblättern, will Ihr Auge eine Orientierung haben, will haben, dass das einfach zu erkennen ist, was wo dazugehört. Das heißt, man soll, wie man jetzt wieder in der Fachsprache sagt, Register halten. Das heißt, die einzelnen Seiten sollen sich an ein einheitliches Raster halten. Was im Prinzip natürlich auch für Webpräsentationen gelten sollte, wenn Sie da vor- und zurückblättern, dann sollte das ein einheitliches Bild geben, was im Prinzip, wenn wir dann in der nächsten Vorlesung anschauen, der Grundidee eigentlich vom World Wide Web grundlegend widerspricht. Also so wie das World Wide Web auf die Welt gekommen ist, kann das überhaupt nicht. Deswegen haben wir da eigentlich so einen Clash zwischen der uralten Technologie und sozusagen grafischen Anforderungen daran. Ja, Gestaltungsraster, wie können denn die ausschauen? Das können zum Beispiel Module sein oder Raster. Also ein ganz klassisches Raster wäre zum Beispiel diese Neunerteilung, wo Sie also hier, ja, wie der Name sagt, in beiden Richtungen, horizontal und vertikal, jeweils 9 Anteile haben. Dann haben Sie sozusagen 9 so kleine Seitchen sozusagen und haben damit Hilfslinien, an denen Sie sich orientieren können, wie Sie das anordnen. Diese Module, die werden, muss man natürlich auch zuerst sich ein Modulschema überlegen, bevor man Seiten wirklich gestaltet. Ich habe dann gleich auch noch konkrete Beispiele für diese Moduleinteilung. Ja, das sind zwei verschiedene Seiten sozusagen, Seitengestaltungen. Das deutet sozusagen das Problem ein bisschen an, von dem wir tatsächlich jetzt ausgehen, was unser Thema ist. Also das stammt, ist schon ziemlich alt, das Beispiel von Jan Schichold, das ist auch ein bekannter Typograf, 1928. Er sagt, links ist ein typisches schlechtes Layout und rechts ist ein besseres Layout. Haben Sie denn eine Idee, warum das so ist eigentlich? Empfinden Sie es denn auch so? Ja, was Sie vielleicht sagen? Also hier zum Beispiel, ne? Genau, also zunächst mal vom Lesefluss her, das ist schon mal ein vernünftiges Argument, vom Lesefluss her, wenn man überlegt, das Auge wie Orientierung, haben wir hier irgendwie was ganz Komisches, wo die Zeilen dann hier wieder nach draußen springen, ist auch nicht ganz klar, gehört der Text jetzt eigentlich zu diesem Bild oder gehören die beiden Texte zu diesem Bild? Es gibt eigentlich keine vernünftige Orientierung. Das ist ein gutes Argument. Ja, ein zweites Argument, was auch ja. Ja. Genau. Also rechts ist so, dass wir uns irgendwie insofern wohlfühlen, weil wir da haben wir einen Einstieg, dort unten haben wir einen Ausstieg und die anderen Ecken sind auch noch ein bisschen abgedeckt. Während hier wird man am ehesten optisch dahin geführt. Aber anfangen sollen wir ja da oben. Und das ist zunächst mal einfach irritierend. Ein zweites gutes Argument. Ja, ein drittes vielleicht noch. wenn Sie die zwei Seiten nebeneinander sehen, ist die einfach stocklangweilig, weil das ist immer das Gleiche. Ja? Das sind einfach zwei so Bilder zentral hintereinander, Text symmetrisch links und rechts. Und so kann es da hingehen und das schaut einfach nicht schön aus, während wir hier irgendwie sowas wie eine Struktur und einen Rhythmus drin haben. Da sind die zwei Bilder untereinander, hier ist eine ganze Textspalte, hier sind die, ist ein Bild, das sozusagen die ganze Seite quer einnimmt. Das ist irgendwie lebendiger und fröhlicher und kann damit natürlich auch mehr Informationen sozusagen wirklich übertragen, wenn das tatsächlich passt. Ja, das wäre jetzt ein typisches Raster, also ein mehrspaltiges Raster. Sie haben also jetzt für eine Seite sozusagen festgelegt, wo sind meine Spalten und wo ist sozusagen die Untergrenze des Textes, wo ist die Obergrenze und auch noch einen Bereich oben drüber. Und Sie sehen, dass Sie in dem Bild, ja, oder auf diesem Raster die verschiedensten Dinge machen können. Also hier sehen Sie zum Beispiel, dass eine ganze Spalte freigehalten ist, das war auf dem anderen schematischen Bild, die rechte Seite auch so ähnlich, nur für das eine Bild und die Beschreibung des Bilds. Und der Text läuft nur hier, was den Text natürlich sehr, sagen wir mal, unbelastet lässt von dem Bild im Vergleich dazu, dass Sie den jetzt irgendwie um das Bild rumschieben würden, aber Sie haben natürlich freien Platz sozusagen spendiert, das ist klar. Das ist eine andere Variante, wo Sie auch das Bild und seinen Text sozusagen dazu, den erklärenden Text, vollkommen separat zu dem Text setzen können, indem Sie sagen, da spendieren wir zwei Spalten und den Text hier daneben und der Text sitzt da drüber. Das heißt, wir haben in dem gleichen Raster sozusagen verschiedene Varianten, wie wir unsere Gestaltung machen können, ohne aber sozusagen die Einheitlichkeit komplett zu verletzen. Also die zwei Seiten schauen durchaus nebeneinander auch völlig harmonisch aus, weil sie eben einem gleichmäßigen Raster, an dem gleichen Raster sich orientieren. Das wäre jetzt ein ähnliches Raster, aber mit einem sogenannten Anker. Sie haben also hier quer rüber eine horizontale Linie, die ganz stark betont ist, die uns also hilft, auch sozusagen die Seiten wirklich einzuordnen. Das geht eigentlich nur dann gut, wenn Sie auf den meisten Seiten oder vielen Seiten dort oben auch wirklich was zu tun und zu sagen haben. Da kann ein großer Text stehen, eine Überschrift oder so, es können Bilder stehen. Es muss auch mal nicht immer was stehen an der Stelle, aber wenn natürlich sehr häufig nichts steht, dann verliert es seine Funktion. Und Sie sehen, dass auch Erklärungen zum Beispiel zu den Bildern oder auch sonstige Randerklärungen, dass die nicht irgendwo auf der Seite sitzen, sondern runterhängen quasi von dem Anker. Das ist also alles an diesem einen Anker orientiert, der uns sozusagen leitet durch die gesamte Konstruktion, was auch eine sehr hilfreiche Konstruktion ist. Übrigens, diese Beispiele stammen nicht von mir, sondern stammen aus dem Buch Thinking with Type und da sind die Beispiele auch im Web verfügbar und noch ein paar mehr dazu. Ja, das wäre jetzt so ein modulares Raster. Ich habe vorher ein 9er Raster angezeigt, das ist jetzt 4er, das heißt, Sie haben 4 Spalten und 4 Zeilen. Und Sie sehen schon, Sie können damit ganz flexibel spielen. Sie können also zum Beispiel Bilder über zwei solche Spalten ziehen. Sie können einfach Bilder in Einzelmodule sozusagen reinstecken, die kleinsten Einheiten. Sie können Text über 3 Spalten ziehen, über 2 Spalten, natürlich auch nur über eine Spalte, wie Sie es da unten sehen. Und trotzdem, wenn Sie so ein Raster verwenden, haben Sie eine gewisse optische Einheitlichkeit erzeugt bei der ganzen Geschichte. Also ich denke, das sollte so ein bisschen helfen, die Raster-Idee mal zu verstehen. Jetzt letzter Punkt. Wir haben ja nicht Printmedien meistens, die wir gestalten, sondern Online-Medien. Trotzdem sollten wir versuchen, ein festes Gestaltungsraster zu verwenden und die Texte auch klar zu gliedern. Und ein Problem ist natürlich, dass Sie Strukturen irgendwie dort ja irgendwie angeben müssen. Das sollten wir vielleicht auch noch unterscheiden. Die werden wir dann wiederfinden in den Konstruktionen, die wir tatsächlich haben, in den Sprachen, Auszeichnungssprachen. Sie haben manche Dinge, die Sie aufzählen, wo Sie sagen, 1, 2, 3, 4, da ist eine feste Ordnung gegeben. Sie haben Dinge, die Sie aufzählen, wo Sie sagen, die sind einfach aufgezählt. Also wenn Sie eine Ordnung haben, dann spricht man von einer ordinalen Ordnung. Wenn Sie die Reihenfolge eigentlich nicht so wichtig ist, die Ordnung nicht wichtig ist, dann spricht man von einer nominalen Ordnung oder Kodierung. Es sind einfach Dinge, die hintereinander stehen irgendwie, die man auch austauschen könnte. Wo das Extremste ist, dass sie Dinge wirklich relational kodieren. Sie können also sagen, das eine ist viel größer als das andere, viel teurer als das andere, viel wichtiger als das andere. Können es also größer oder kleiner oder heller oder dunkler oder irgend sowas machen, um das zu betonen. Das sind Sachen, die natürlich im normalen Layout auch passieren, aber die bei Online-Medien, denke ich, noch ein ganzes Stück häufiger auftreten, dass sie Aufzählungen haben, dass sie sich eben in letztlich Datenmengen irgendwie orientieren wollen. Und das bedeutet für uns, dass wir erstens solche Strukturen sichtbar machen und darüber im Klaren sind, jeweils gibt es eine Ordnung, gibt es eine Relation. Dass wir zweitens versuchen, keine so langen Texte, wie wir es jetzt beim Printlayout hatten, zu erzeugen, keine langen Textblöcke oder nur in Notfällen oder nur an ganz bestimmten Stellen, sondern Stichpunktstil. Dass wir versuchen, unsere Zeilen kurz zu halten, weil wir eh nicht wissen, wie groß der Bildschirm ist, an dem das letztlich angezeigt wird und dass das nicht auf kleinen Bildschirmen dann bedeutet, dass wir immer irgendwie scrollen müssen. Dass wir Blocksatz eigentlich am besten ganz vergessen, weil das bei Online-Medien durchaus irritieren kann. Und dass wir sozusagen insgesamt ein Stückchen doch legerer oder anders umgehen müssen mit den Regeln, wie wir sie von Printmedien kennen. Vielleicht noch ein Beispiel, an dem Sie, oder eine Technik, wenn Sie jetzt wirklich mal anfangen, eine Bildschirmseite zu entwerfen, sagen wir eine Webseite zu entwerfen. Es kann nicht schaden, wenn Sie die Seite entwerfen, ohne dass Sie genau wissen, was genau draufkommt. Das heißt, dass Sie sich ein Raster überlegen, zum Beispiel da ist Logo, da ist Überschrift, links ist irgendwie die Navigation und dort kommt Text oder vielleicht sind da auch noch Bilder oder hier sind auch wieder Tabellen. Das kann man alles zeichnen und skizzieren. Und dafür brauchen Sie nicht unbedingt konkreten Text. Ganz im Gegenteil, wenn Sie konkreten Text haben, also was weiß ich, irgendwelche Produkte, Navigationspunkte, dann werden Sie eher schon wieder abgelenkt von dem, was Sie eigentlich machen sollen, nämlich jetzt die Seite aufteilen und sich zu überlegen, wo kommt was hin. Deswegen ist es, spricht man von Mumble Screens, ist durchaus völlig legal, irgendwas reinzuschreiben, zum Beispiel lauter M's in dem Fall. Oder was man sehr häufig auch trifft, was die Grafiker sehr gern machen, sind relativ sinnfreie lateinische Texte, die einen nicht wirklich ablenken, sondern die zunächst mal bloß einfach Text sind, der an der Stelle da drin steht. Also das werden Sie oft finden, wenn ein Grafiker einen Layout-Entwurf macht, dass da komischerweise lateinische Texte stehen. In der Hoffnung, dass man nicht Latein kann. Wenn man Latein kann, dann täuscht es dann auch wieder ein bisschen. Ja, an der Stelle ist für heute das Thema beendet. Passt jetzt auch das mal mit dem Foliensatz genau. Und das nächste Mal wird es dann wieder ein bisschen technischer, weil wir dann wirklich anschauen wollen beim World Wide Web, wie das technisch funktioniert, also was HTML ist. Dankeschön.